Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Lessons to Grow, deinem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich einen Gast, der ist sozusagen ein Urgestein unter den deutschen Podcastern seit 2013 unterwegs, sehr, sehr aktiv im Mittelstand mit Themen wie Führung auch und Unternehmensführung. Und wer das ist, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen, lieber Bernd Gerob hier bei Lessons to Grow. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank, Armin. Es freut mich, dass ich bei dir sein darf.
Bernd, ich habe ein bisschen recherchiert und habe dich entdeckt als wirklich starken Podcaster mit mittlerweile an den 400 Episoden zu Führungsthemen, Mittelstandsthemen, ganz spannende Sachen, wie man zum Beispiel aus dem Hamsterrad rauskommt, habe ich etwas gesehen. Bevor wir ein bisschen in die Tiefe gehen, erzähl doch gerne mal ein bisschen was von dir und von deinem Werdegang und wie du da gelandet bist, wo du heute bist.
Also ich bin von Haus aus Techniker, ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, habe dann promoviert, dort mit einem Kollegen zusammen ein Patent gehabt und eigentlich wollten wir das Patent verkaufen und dann groß irgendwo beim Konzern einsteigen, aber es wollte keiner haben, das Patent. Das hat uns so gefuchst und dann haben wir ein Hightech-Startup gegründet, haben Venture-Kapital reingehabt und nach 5 Jahren mit 20 Mitarbeitern dann verkauft an einen großen Konzern. Dort war ich dann 9 Jahre im mittleren Management, war für das Servicegeschäft weltweit der Schaeffler-Gruppe im Industriebereich zuständig, war für 350 Leute zuständig und hatte das Problem, dass ich eigentlich nicht in einen Konzern passe. Das war mir, deswegen bin ich nach 9 Jahren auch ausgestiegen und habe gesagt, nee, das will ich nicht. Ich war mal selbstständig, ich will auch wieder selbstständig sein als Unternehmer. Und habe mich dann selbstständig gemacht, habe dort dann auch halt mitgekriegt, das, was du wirklich kannst, Bernd, ist gar nicht dieses Ingenieurwissenschaftliche, sondern wirklich über die Jahre habe ich mir halt angeeignet, wie man wirklich Mitarbeiter führt, wie man Teams aufbaut und habe dann gesagt, mit wem arbeite ich am liebsten zusammen, das sind KMUs. Also habe ich mich darauf fokussiert, habe dann am Anfang Führungstrainings angeboten, aber auch Mentoring für Unternehmer, weil Mitarbeiterführung und die eigentliche Unternehmensführung gehört sehr eng zusammen, Geschäftsmodelle etc. Und das ist mein Fokus zur heutigen Zeit.
Genau. Ja, toll. Ja, das mit dem nicht für den Konzern gemacht, das kenne ich irgendwo her. Ja, ich hab allerdings ein paar Jährchen mehr gebraucht als du. Ich war 25 Jahre bei Konzernen unterwegs.
Okay, ja, da ist
ja, bin ja, nie, ja, bin allerdings ziemlich hoch, habe ich mich da hoch gewurstelt, sage ich jetzt mal, aber irgendwann ist dann auch mal gut und wenn man dann selbstständig ist, das weißt du ja auch, ne, die Freiheit möchte man dann irgendwann nicht mehr missen. Gell?
Ja, richtig, genau. Das ist war bei mir auch der entscheidende Punkt, dass ich mit bestimmten Strategien nicht mehr übereinkam. Und wenn man mir dann aufdrücken möchte, nee, das geht aber jetzt in die Richtung, das heißt, das ist eine falsche Strategie und dann muss man auch den musste ich auch gehen. Ich bin auch im Guten gegangen, aber es hat eine Zeit lang gebraucht, weil man ja, mir war das so, dass ich mir ein schönes Team aufgebaut hatte und das zu verlassen, das hat erstmal eine Zeit lang gebraucht. Es war aber die richtige Entscheidung für mich.
Ja, klar. Also man braucht da eine Zeit. Manchmal hat man ja dann auch so Aha-Erlebnisse, ne? die einem dann nochmal wirklich ganz gut. Ganz klar machen, ja, genau. Ja, Thema Mittelstand, das ist natürlich in Deutschland erstmal ein attraktives Thema, weil der Deutschland ja so Mittelstand geprägt ist und auch ein Bereich mit vielen Herausforderungen. Wo siehst du denn im Moment so, gerade im mittelständischen Bereich, auch vor dem Hintergrund vielleicht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage oder auch der gesamten ökonomischen Weltlage, wo siehst du da so die Hauptherausforderungen, mit denen Mittelständler heute konfrontiert sind und welche Lösungsoptionen hat man da?
Also es ist nicht eine, sondern es sind ganz viele Herausforderungen. Das fängt bei der demografischen Entwicklung an, dass es immer schwieriger wird, Leute, gute Leute zu bekommen. Die Wirtschaftslage ist nicht gerade rosig momentan. Da tun sich sehr viele Branchen sehr schwer mit. Die Bürokratie ist überbordend. Deutschland, habe ich das Gefühl, lebt noch sehr stark Vor allem, wenn man intern die Mitarbeiter und auch die Unternehmer fragt, lebt noch irgendwie in so einer Blase. Ich war jetzt vor kurzem in Indien. Ich bin in einer gewissen Weise erschrocken. Ich war vor 20 Jahren mehrfach in Indien, war jetzt auch ein indisches Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, und habe dort andere Unternehmer noch erlebt. Wie weitsichtig die sind, was da abgeht. Und es sind 1,3 Milliarden Inder. Und wenn da nur ein ganz, ganz kleiner Teil so drauf ist, dann denke ich immer, oh Gott, wir müssen uns warm anziehen. Ja. Da spricht keiner über 4-Tage-Woche oder irgendwie, wie gendern wir richtig oder sowas. Ey, die sind ganz anders drauf. Da geht's ganz anders ab. Die überlegen auch nicht, der Markt ist ja eigentlich riesig in Indien, die sind direkt, okay, wie gehen wir in den Nahen Osten, was machen wir in den USA? Ich hätte damit so Startups zu tun gehabt. Die haben auch direkt Venture-Kapital, teilweise aus USA, die dann dort investiert sind. Tolle Ideen, tolle Leute. Ey, da passiert was. Und ich habe das Gefühl, viele, nicht alle, also ich generalisiere hier, aber wir sind da noch ein bisschen zu träge. Da sind nicht hungrig genug. Ich befürchte, es muss erst noch schlechter werden, bevor es dann besser wird. Ich formuliere es mal so.
Ja, okay. Also haben wir eine große, ja, okay, also wir haben Herausforderung Weltlage, haben die Herausforderung demografischer Wandel, Leute zu bekommen.
Bürokratie.
Bürokratie auch im Mittelstand oder überhaupt, also Bürokratie, mit denen die Mittelständler kämpfen müssen.
Ja. Also hier in Deutschland aus meiner Sicht, weil wenn ich mir, und ich habe ja nur ein ganz kleines Unternehmen, ich habe ja nur 4 Mitarbeiter, wenn ich mir überlege, welchen ständig irgendwelchen Schrott da kommt, welche Regelungswut da ist, das lähmt natürlich auch. Die meisten jüngeren Menschen wollen am liebsten beim Staat angestellt sein. Das ist ja, wir haben keine Aufbruchstimmung in dieser Richtung. Wer, wenn nicht Unternehmer, sollen denn ja für den Fortschritt bei uns drauf achten? Wir können nicht alle beim Staat angestellt sein. Mhm. Also da sehe ich schon ein wirkliches Mentalitätsproblem hier in Deutschland.
Also das, siehst du das dann auch bei den Firmen, dieses Mentalitätsproblem, mit denen du arbeitest?
Das kann ich schwer sagen, weil ich sehr viel Marketing durch Podcast, durch YouTube und so weiter mache. Das heißt, die Leute, die mit mir arbeiten, die auf mich zukommen, die sprechen mich ja an, nachdem sie sehr viel von mir gehört haben.
Ja.
Die sind quasi schon gebrandet. Das heißt, die Auswahl der Unternehmer, mit denen ich zu tun habe, die sind ja schon geprägt. Ich kann dir keine wirkliche statistisch belegbare Aussage machen, wie es denn in Deutschland aussieht, denn ich habe nur einen kleinen Teil von Unternehmern, die auch noch, da sehe ich das nicht, da sehe ich nur die Schwierigkeiten, die die haben, aber da sehe ich eine ganz andere Herangehensweise.
Die wollen, ne? Die sind lösungsorientiert, die suchen die Externe. Ja, ja.
Richtig. Also ich arbeite da hauptsächlich mit Unternehmen zusammen, die so, und Unternehmern, die ein Unternehmen haben, die so zwischen, sagen wir mal, 8 und 80 Mitarbeiter haben. Das ist so mein Sweet Spot, wo ich sage, da kann ich auch als Mentor dienen, weil ich weiß, wie es da funktioniert. Und dort habe ich das Gefühl, dass die größte Herausforderung ist, okay, wie kriegen wir die richtigen Leute? Wie kann ich es hin, mehr am und weniger im Unternehmen zu arbeiten? Das ist da, wo ich den Unternehmern weiterhelfen kann. Ob jetzt über bessere Mitarbeiterführung, das richtige Mitarbeiterrecruiting, ob es darum geht, ist das Geschäftsmodell passend, ist die Selbstführung das Richtige, sind die Prozesse in Ordnung? Das sind so die Sachen, an denen ich mit den Unternehmern dann arbeite.
Ja, super. Ja, also ja, genau. Das ist ja eigentlich ein ganz klassisches Problem, auch in der Größenklasse, meistens auch noch höher, ne, dass die einfach die Chefs operativ zu stark involviert sind. Ne?
Ja. Aber das muss man natürlich auch, deswegen finde ich, ist es ein Riesenunterschied zum großen Konzern. Der Unternehmer in diesen Größenordnungen prägt das Unternehmen natürlich extrem. Ja. Ein CEO von einem 20.000-Mann-Laden, der prägt nicht mehr viel. Der ist in einer Struktur drin, der ist ja auch selbst gefangen. Das ist ja auch kein Unternehmer mehr. Das sind ja nur Angestellte. Auch der CEO ist ein Angestellter.
Ganz genau.
Der hat nicht bestimmte Entscheidungen kann er gar nicht treffen. Deswegen finde ich das ja auch so attraktiv. Deswegen war ich auch nicht mehr im Konzern, weil ich, und das ist viel Politik und alles, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Da kann ich auch nicht wirklich helfen, weil ich da viel zu direkt bin. Da gibt es viel bessere Leute. Aber in diesem schmalen Bereich, sagen wir mal, bis maximal 100 Mitarbeiter, da ist mein Sweet Spot.
Was sind denn da so zwei, drei Kniffe? Ja, dann greif doch mal ein bisschen in deine Schatztruhe. Was sind denn so zwei, drei Kniffe, die sich ein Unternehmer mal vornehmen kann, um etwas mehr Freiheit zu gewinnen auch? Also, weil der Unternehmer ist ja dann selber ein bisschen im Hamsterrad, ne? Wie vielleicht vorher als Angestellter oder irgendjemand im Konzern und wünscht sich natürlich eigentlich, fragt sich vielleicht dann auch, warum bin ich eigentlich Unternehmer geworden? Ja, wenn ich jetzt genauso ein Getriebener bin, als wäre ich irgendwo angestellt und hätte wahrscheinlich weniger Sorgen.
Ja, also das Erste ist eigentlich, dass man erstmal überhaupt versteht, wo befinde ich mich als Unternehmer? Und die Frage, die ich denen dann meistens stelle, ist, stell dir vor, du gehst jetzt auf eine 8-wöchige Segelumrundung, bist 8 Wochen raus, kein Handyempfang, nix. Was passiert mit deinem Unternehmen? Und wenn der da sagt, ja, kein Problem, habe ich vor kurzem schon gemacht, dann weiß ich, okay, der steht schon bei den meisten.
Kein Auftrag für dich.
Nee, bei den meisten ist dann eher, dass er sagt, was, 6, 8 Wochen? Nee, das geht nicht, ich muss ja Entscheidungen treffen. Nee. Vielleicht mal eine Woche, maximal. Ne? Und dann weiß ich, okay, da müssen wir mal mit dem Läppchen beigehen, dann müssen wir was machen. Wenn man dann dem Unternehmer dann sagt, lieber Unternehmer, selbst wenn der sagt, ja, ich segel ja gar nicht. Ja, das mag schon sein, aber es kann ja einfach sein, dass du Herzinfarkt im Krankenhaus liegst, der Arzt sagt, nee, Sie dürfen jetzt nicht ans Telefon, Sie brauchen Ruhe, Sie sind jetzt erstmal 6 bis 8 Wochen raus und wenn Sie Pech haben, sind Sie danach in der Reha. Dann kriegt er direkt den nächsten Herzinfarkt, weil sein Unternehmen ohne ihn nicht läuft. Und da, wenn man das denn, wenn dem Unternehmer das klar wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass er sagt, okay, jetzt muss ich mal vielleicht auch wirklich ran aus dem operativen Hamsterrad, wie du so schön auch gesagt hast, wie komme ich da raus? Das Erste ist eigentlich dann, dass man sagt, schreib doch einfach mal am Ende des Tages auf, wie viele Stunden hast du mit welchen Tätigkeiten verbracht? Und wenn du das über 1, 2 Wochen machst, hast du ein gutes Bild, wie viel Prozent der Zeit du eigentlich mit dringenden, nicht wichtigen Sachen beschäftigt bist. Meistens ist das operatives Tagesgeschäft. Operatives Tagesgeschäft hat immer ein Datum, einen Deadline. Sie kommt immer von außen. Dann weiß ich direkt, bin ich operativ drin. Alles, was mit Führung zu tun hat und noch viel wichtiger die eigentlichen Unternehmeraufgaben, die sind selbstbestimmt, die sind nicht fremdbestimmt. Operatives Geschäft ist fast immer nur fremdbestimmt. Als Beispiel, ob ich jetzt ein Feedbackgespräch mit meinem Mitarbeiter führe, ob ich das jetzt mache oder morgen, entscheide ich selbstbestimmt. Ob ich mich mit der Strategie beschäftige, jetzt oder vielleicht nächste Woche, selbstbestimmt. Ne? Unternehmeraufgabe, Führungsaufgabe. Da aber das operative Geschäft ständig an einem zieht, gewinnt es fast immer. Deswegen sind die dringenden Sachen, die mache ich dann, weil sie ja auch gemacht werden müssen. Irgendjemand muss es ja machen. Aber ich komme gar nicht in die Muße, mal zurückzugehen und mir überlegen, wo wollen wir denn mittelfristig hin, langfristig? Was ist denn die Vision? Was ist die Strategie? Und. Die Zeit muss ich aber haben, sonst funktioniert es nicht. Und die Hilfe, die ich da dann den Unternehmern versuche zu geben, ist erstmal bei der Selbstführung, dass wir sagen, jetzt schauen wir mal deinen Kalender an. Ja, das ist alles voll, ne? Ich finde ja gar keine Zeit, verstehe ich. So, jetzt gehen wir mal 4 Wochen weiter. Sieht immer noch scheiße aus. Weitere 4 Wochen. Ach, guck mal, da tauchen jetzt mal Spots auf. Und da planen wir jetzt mal rein, dass du dich rausziehst. Und diese Spots, ich nenne die gerne White Spaces für dich, die bitte verteidigst du so, als ob das ein Zeitpunkt wäre oder ein halber Tag, den du da dir geblockt hast, als ob das ein Termin mit einem ganz, ganz wichtigen Kunden wäre. Würdest du auch nicht verschieben, oder? Siehst du, das machen wir da halt auch nicht. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man so langfristig so ein bisschen da mehr Zeit für sich findet. Die zweite Sache ist, dass man sagt, wann fängst du denn morgens an? Ja, ich bin ja morgens um 7 schon in der Firma drin. Und wann kommst du raus? Ja, abends um 19 Uhr oder sowas. Mhm. Dann macht es keinen Sinn, von 19 bis 20 Uhr noch eine Strategie irgendwas zu machen. Was du machen musst, ist, dass du jetzt mal anfängst und jeden Tag versuchst zumindest, wenn du um 7 Uhr im Büro bist, du öffnest nicht den Rechner, du machst gar nichts, sondern du hast ja am Abend vorher vorgenommen, ich arbeite an einer wichtigen, nicht dringenden Sache. Also entweder Führungs- oder einer Unternehmensaufgabe. Und das mache ich eine Stunde. Da will ich kein Telefon, die Tür bleibt zu. Das ist der größte Schwachsinn, den ich immer höre. Ja, meine Türe steht immer auf für meine Mitarbeiter. Ja, da brauchst du dich nicht zu wundern, das kann ja nicht funktionieren.
Nein, so. Open Door Policy, ganz großer Hype in den 90ern, 2000ern.
Mhm. Ja, also das sind so ein paar Beispiele, wie ich dann dem Unternehmer versuche erstmal zu helfen, dass er überhaupt durchatmen kann. Und dann können wir an Strategie, an Unternehmensvision, an Mitarbeiterführung, was kannst du delegieren, wie sieht deine Organisation aus? Gerade bei den kleineren, so 10, 15, 20 Mitarbeiter, da fängt das ja an, dass der Chef immer noch in der Mitte ist. Alle fragen ihn an, der braucht eine Zwischenschicht, der muss also Leute heranbilden. Das ist nicht von heute auf morgen, aber ich muss mir das mal überlegen, wie baue ich denn so eine Organisation dann auf, die mich entlastet? Dass ich also nicht nur delegiere Aufgaben, sondern auch Verantwortung für Bereiche, aber auch nachher dann für Mitarbeiter. Ansonsten gehe ich unter. Und das sind die Sachen, wo ich dann mit denen dran arbeite.
Ja, klar. Also gibt es Hilfsmittel an die Hand. Also das mit dem Aufschreiben ist ja dieses Stilo-Ding da, ne? Day in the life of, ne? Das ein Aufschreib, was die Zeit verbringt, ne? Und das zweite ist ja diese Matrix, ne? Dringend versus nicht dringend und wichtig versus unsicher.
Die Leute wissen das alle. Das ist ja nichts, das ist ja keine Raketenwissenschaft, über die ich rede.
Ja, man muss es aber anwenden, ne?
Exakt. Wir sind, das gilt ja für fast jeden von uns auch, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja. Ich helfe also dem Unternehmer, deswegen mache ich diese Unternehmergeschichten auch in einem 1:1, in diese Umsetzung zu kommen. Ja. Und hilft es, wenn man wirklich miteinander in dieser Art arbeitet. Nochmal, das sind keine... Das ist ja, hätte ich ja nie dran gedacht. Oh mein Gott, das ist ja die. Nein, ist es nicht. Es ist nichts Rocket Science-mäßiges. Ja, und trotzdem entscheidend ist es, so umzusetzen. Und es braucht halt eine gewisse Zeit, bis ich mich verändere. Es ist ähnlich, wie wenn du sagst, Mensch, ich bin zu dick, ich muss Sport machen. Ja, du weißt genau, wie das geht, aber machst es dann trotzdem nicht. Also, wie machst du es dann? Du nimmst dir einen Coach oder einen Trainer oder sowas. Das ist die gleiche, das geht in die gleiche Richtung.
Ja, und ich glaube, das Thema Geduld ist auch wichtig, ne? Also Kontinuität, ich sag immer, Kontinuität schlägt Deadline, ne? Also wenn du dir nicht irgendwie mit so einem komischen Deadline unter Druck setzt, das ist erstens mal demotivierend. Das sind ja auch dann so die man gerade jetzt auch haben wir über Konzerne auch gesprochen, da hast du ja sehr, sehr oft extrinsischen Stress, so, ne? Also wird dir bis dann muss das geschafft werden, so und so, so muss die Zahl aussehen und so weiter. Das sind ja alles die Stressfaktoren, die dort erzeugt werden. Ja. Und das lähmt dann letztendlich auch, ne?
Richtig, ja. Und das genau das, also da ist ein Riesenunterschied. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich 9 Jahre im Konzern war. Ja. Ich weiß, wie das Spiel dort gespielt wird. Ich weiß die Stärken und Schwächen in diesem Umfeld. Ich weiß aber auch die Stärken und Schwächen im kleinen Umfeld. Was ich dann auch immer sage ist, schaut nicht auf die Großen. Das, was die machen, heißt nicht, dass das Richtige, was ihr machen müsst. Ihr seid in einer anderen Konstruktion und es kann genau das Falsche sein, wenn ihr das euch abschaut, nur weil ein großer Name, weil Daimler-Benz das macht, macht es vielleicht genau deswegen nicht, weil es nicht zu euch passt.
Kommt es denn oft vor, dass die sagen, Mensch, ich muss doch eigentlich so sein wie Daimler-Benz oder?
Nicht unbedingt, aber dass sie so sein müssen, aber man schaut da schon hin und denkt, Mensch, die haben es doch geschafft, die sind 1.000 Mitarbeiter, 10.000 Mitarbeiter, was weiß ich. Und wenn die jetzt einführen, dass man Bonussysteme und das ist der letzte Scheiß, natürlich, das müssen wir auch machen. Nein, müsst ihr nicht. Genau deswegen macht es nicht. Das heißt nicht, vielleicht funktioniert es bei denen. Das heißt aber nicht, dass es bei euch funktionieren muss. Ganz anderes System, in dem ihr euch befindet.
Was mich mal interessieren würde, wenn du berätst der Mittelständler, wie genau sehen diese Projekte aus? Machst du da klassisches Consulting oder eher so Coaching, Mentoring? Oder
ich mache ein Mentoring, ein 12-Monats-Mentoring. Ich habe momentan knapp 20 Leute da drin, mit denen ich mich, also am Anfang fängt das so an, dass wir ein Strategie-Meeting, das ist dann 1:1 haben, beziehungsweise mein Mitarbeiter, der Coach Ersin ist noch mit dabei. Ja. Und wir sind also einen halben Tag lang sehr intensiv zusammen. Danach gehen wir noch essen. Aber dann haben wir einen Überblick, dann haben wir eine To-Dos. Wo sind die Stellschrauben, an denen wir jetzt gemeinsam arbeiten? Und dann haben wir eine Roadmap, wo ich den Unternehmer dann durchführe, in Abhängigkeit dessen, wo seine Stärken und Schwächen sind. Und da treffen wir uns dann alle 14 Tage, alle 4 Wochen dann aber online. Parallel dazu gibt es alle 3 Wochen eine Meeting mit allen Unternehmern, wo man einfach, da moderiere ich mehr, da geht es dann um Fragen, die man, wobei man ja auch von den anderen Unternehmern lernen kann.
Ja.
Und so helfe ich denen dann mehr und mehr durch, bis dann dazu, da kommen wir dann spätestens nach 2 Monaten, geht es dann auch wirklich um die Organisation. Dann schauen wir uns auch die Führungskräfte an, die da sind oder die aufgebaut werden sollen. Dafür habe ich dann auch einen Mitarbeiter, so dass ich mich wirklich als Mentor um den Unternehmer kümmern kann und mein Mitarbeiter als Coach, Trainer für die Führungskräfte ist. Und wir arbeiten so zusammen, sodass da auch eine Rollenklarheit herrscht. Mhm. Das gehört alles in das zusammen. Und was auch sehr gut ankommt, alle 2-mal im Jahr treffen wir uns zu einem Mastermind-Wochenende mit den Unternehmern, wo jeder mal auf einen heißen Stuhl kommt und wo die sich natürlich dann auch noch enger austauschen. Mhm. Und da das alles Leute sind, die halt reine Unternehmer, keine Angestellten, alle so zwischen 8 und 80 Mitarbeiter und quasi handverlesen. Das heißt, die sind in ähnlich getriggert wie ich von meinen Werten, von dem, was wichtig ist. Sonst wären sie nicht bei mir drin, sonst würden sie mir nicht folgen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe ein Startup, ich will in 3 Jahren hier 200 Mitarbeiter haben, da bin ich der Falsche.
Ja, ja.
Mhm. Das andere, vielleicht folgt der mir und hört sich das mal an und sagt, ach, der Bernd, netter Kerl, aber der treibt da gar nicht genug. Das muss doch viel schneller gehen. Wie gesagt, ich habe mal ein Startup gehabt. Ich war in diesem Ding drin, das will ich nicht mehr. Deswegen, ich fokussiere da eher auf Unternehmer, die ihr Unternehmen schön langsam aufbauen, alles aus dem Operativen, kein Venture-Kapital drin und sehr profitabel aufbauen wollen. Da bin ich dann der Richtige für die.
Und die kommen zu dir, weil die dich vom Podcast oder von YouTube kennen, oder? Also aktive Akquise machst du wahrscheinlich gar nicht, oder?
Weniger. Also hauptsächlich die Sichtbarkeit durch den Podcast und durch das Marketing, durch YouTube-Videos. Wir haben in Deutsch und Englisch auch für die Leadership-Sachen auch relativ viele Sachen dort. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel sich Checklisten runterzuladen. Dann kommt man bei mir in die E-Mail-Liste und dann kriegt man dort auch noch mal was. So bespiele ich die Leute, sie kriegen ganz viel Content, viele Tipps und irgendwann sagen die, wenn ich das Problem habe, rufe ich doch mal den Bernd an oder schau mal.
Der Klassiker. Nurturing.
Genau, Nurturing. Webinare an, wo wir bestimmte Themen dann drüber sprechen, aber das ist so, dass gut ein bisschen LinkedIn, aber das ist so, würde ich sagen, die Hauptkanäle, über die wir das machen.
Ja. Eine Sache, die mich jetzt interessiert, ist, also der Mittelstand gilt ja klassisch eher als wenig beratungsaffin. Und ich würde auch behaupten, dass es sich ja auch oft um Inhaber handelt. Also sie haben ja wirklich da selber Skin in the Game. Da sitzt das Cash auch nicht ganz so locker wie bei größeren Unternehmen, wo der Manager sagt, wie viel habe ich im Budget? Also wie erlebst du das? Oder beziehungsweise was motiviert die dazu dann doch? Ich nehme mal an, also dein Coaching ist jetzt auch jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei zu haben. Das heißt also, man muss da schon, soll ja auch so sein, wenn es wertvoll ist. Das heißt also, man muss da schon ein bisschen schauen, dass man etwas investiert. Was passiert da bei denen? Ne? Also Vorausgesetzt, ich habe jetzt recht mit meiner Annahme. Vielleicht kannst du
auch. Die Annahme ist richtig und du beschreibst es auch sehr schön. Das ist auch für mich zum Beispiel sehr wichtig. Wenn, will ich mit dem Unternehmer zusammenarbeiten, weil der die Entscheidung treffen kann. Ja, egal, ob das jetzt Investitionsentscheidung ist, ob das eine Entscheidung, das Unternehmen wirklich, okay, da müssen wir was verändern. Ich habe keine Lust mit HR zusammenzuarbeiten. Wenn mich jemand HR anruft, ist das schon, komm, auch Budgets, ja super, viel Spaß mit, da habe ich keine Lust drauf. Weil der Punkt ist, der Unternehmer denkt anders, der denkt nicht im Budget, sondern der denkt, was ist das Ergebnis?
Ja, oder im ROI, ne?
Wie bitte?
Oder im ROI, also was bringt mir die Investition, ne? Hm?
Richtig, häufig ist es aber auch eine sehr persönliche Sache, dass der sagt, okay, mir persönlich geht es momentan nicht gut hier mit der Organisation. Ich arbeite viel zu viel. Ich komme aus dem Hamsterrad nicht raus. Das ist eine sehr und dann ist es eher, da draußen sind ganz viele Leute, die mir erzählen, was ich machen soll. Wem kann ich denn jetzt trauen? Und das ist dann dieser Vertrauensaufbau. Mensch, dem Gerob, da habe ich ein Webinar gehört, den Podcast höre ich jetzt seit 2 Jahren. Dem vertraue ich, dann hat er ganz viele Testimonials.
Newsletter trudelt rein.
Ne? Genau, der spricht mich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt an. Mit dem will ich mal ein Gespräch führen, ob er mir helfen kann. Das heißt, dieser Vertrauensaufbau über diese ständigen Content, ich glaube, der ist das Entscheidende, weil ich wirklich direkt an den Unternehmer ran will. Und jetzt musst du dir natürlich überlegen, das wollen alle an den Unternehmer rankommen. Gerade die kurzfristigen, ob das jetzt so ein Recruiting verkaufen oder irgendein zeigt dir, wie man ganz schnell reich wird und nach Dubai auswandern kann. Das können die auch nicht mehr hören. Die werden ja ständig damit Kaltakquise oder sonst was zu machen. Ich mache keine Kaltakquise. Ich biete an, das ist natürlich eine Sache, die dauert lange. Wie gesagt, seit 2013 mache ich den Podcast, seit 7 Jahren auch wirklich mit YouTube. Das ist alles ein langes Spiel. Das geht nicht kurz. Wir haben auch vor 3 Jahren mit TikTok begonnen und haben da Dinge, da kommst du ganz schnell in eine Sichtbarkeit. Aber das ist, wie soll ich das sagen, wie Fast Food. Ah ja, da konvertiert nichts. Das ist ganz nett, das gehört noch dazu, zu der Sichtbarkeit. Aber das, was richtig gut funktioniert, ist also bei mir zumindest, ist Podcast und Longform-Content auf YouTube. Also Videos, wir haben jetzt teilweise Videos, die 4, 5, 6 Jahre alt sind, wo ich ein bestimmtes Thema anspreche für Mitarbeiterführung und zum Schluss dann sage, hier, schaut mal, das sind die Tipps, die du machen kannst. Vielleicht gehst du auf meine Webseite, kannst du dich eintragen. Ja. Und da passiert regelmäßig was. Das sind Evergreens. Und die helfen, diese nicht nur in die Sichtbarkeit zu kommen, sondern diesen Vertrauensaufbau hinzubekommen. Das ist zumindest, was bei mir funktioniert.
Wenn du sagst Longform, also mindestens 20 Minuten oder?
Nein, im Vergleich zu diesen Shorts.
Ach so, 10 Minuten, 12, so, das ist für dich.
Ja, das kann auch 5 oder 6 Minuten sein, aber es ist nicht so 30 Sekunden, also auch Unterschied Hochkant, Breitband. Das ist eigentlich für mich der Unterschied.
Ja, jetzt hast du mir ja im Vorgespräch gesagt, du hattest ja damals schon 2013 mit, also deswegen habe ich auch gesagt, Urgestein mit Podcasting angefangen. Ja. Hast dich auch im Ausland inspirieren lassen, ne? Weil es vielleicht hier in Deutschland noch gar nicht so en vogue war. Und dann kam da die beeindruckende Zahl, du hast mir gesagt, nach 3 Monaten hattest du 100.000 Downloads.
Ja, das war eine andere Zeit. Ich habe einfach Schwein gehabt. Also vielleicht...
Du bist kein SEO-Monster oder sowas.
Nein. Also der Hintergrund bei der Sache war, 2013, ich habe mich Ende 2009 aus dem Konzern verabschiedet, habe mich dann selbstständig gemacht, hatte auch so 2, 3 größere Beratungsprojekte, dachte, das funktioniert ja alles, ist ja alles Bingo. Und nach einem Jahr war das Schluss und ich hatte keine Sichtbarkeit, nichts. Und auf einmal dachte ich, scheiße, wie komme ich denn jetzt an Kunden? Kaltakquise hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe also alles Mögliche ausprobiert, was damals halt möglich war.
Ja.
Und war auch 2013, weiß ich noch, im April war ich richtig frustriert, weil nichts richtig funktioniert hat. Und dann bin ich nach England zu Chris Ducker, das ist ein britischer ja, Online-Marketing-Berater. Und der hatte so ein kleines Mastermind, 8 Leute in einem Raum und für einen Tag. Und jeder hat halt eine Dreiviertelstunde, ist wie auf einem heißen Stuhl. Und da habe ich halt 10 Minuten erzählt, was ich mache und was nicht funktioniert. Und da haben sie mir, ich habe damals schon einen Blog gehabt und habe in Deutsch und Englisch einen Blog geschrieben. Und ich weiß noch, der Chris Tucker, der hat da gesagt, also Bernd, erstens, du bist ja bescheuert, wenn du noch gar keine richtigen Aufträge in Deutschland hast und machst schon direkt alles in Deutsch und Englisch. Lass das. Fokussiere erstmal auf den deutschen Markt. Ja. Und das Zweite ist, und da weiß ich noch, wie er das in Englisch halt sagte, du bist ein Idiot, wenn du nicht mit Podcasten startest, weil das ist ein blauer Ozean aktuell in Deutschland. In England, in den USA war das noch schon anders, aber damals, 2013, war da nicht viel. Und deswegen hatte ich mein Buch auch rausgebracht.
Ein Buch hast du auch damals parallel gemacht? Auch zu dem Thema Unternehmensführung und so, oder?
Ja, das war rein zur Mitarbeiterführung. Also das ist halt immer so eine Laufzeit. Das habe ich schon 2 Jahre vorher gestartet, war mit einer Agentur. Und das kam aber zu dem Zeitpunkt auch raus. Also habe ich das kombiniert und hatte gesagt, ja, hier ist mein Podcast. Und ich habe mir gesagt, gut, egal was jetzt kommt, du ziehst das durch, machst das 3 Monate lang und dann schaust du, was dabei rumkommt. Nach 3 Monaten, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, weil es ein blauer Ozean war. Die Leute haben nach Führung, nach dieser Mitarbeiterführung gesucht. Da gab es nichts anderes. Also bin ich dadurch relativ schnell
hochgekommen. Und wie viele Sendungen pro oder wie viele Folgen
das
pro Woche?
Das hatte ich damals wirklich wöchentlich, habe ich dann das gemacht.
Einmal pro Woche. Das heißt also, es waren ja eigentlich dann nur 12 Folgen, ne? Und nach 12 Folgen hattest du 100.000 Downloads. Das ist absoluter Wahnsinn.
Und da lebe ich auch heute noch davon, was Podcasten angeht. Ich glaube, wenn man heute einen Podcast startet, das ist immer noch eine tolle Sache, aber die Zahlen sind ganz andere.
Ich merke es ja selber. Ich merke es ja selber, Bernd. Ich habe im November angefangen. Ich habe jetzt die ersten 2.000 zusammengekratzt, sozusagen. Aber wie gesagt, Continuity schlägt Deadline. Ne? Also wenn ich jetzt da anfange, nervös zu werden oder so, dann bringt das gar nichts. Ich glaube, Konsistenz ist dann auch wichtig. Ne? Also man.
Ja, am Anfang ist Konsistenz, weil viele auch hingehen und sagen, okay, wie viel Folgen hat derjenige denn? Ach, guck mal, der hat erst 10 Folgen, dann... Da muss man durch, ne? Weil die meisten, es gibt so Statistiken, ich glaube, nach der 13. Folge hören viele auf. Und da gibt es viele tote Podcasts.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Wenn du den Schritt mal gegangen hast, den hast du ja, dann ist das und das mal durchhalten, dann ist das eine ganz gute Sache.
Ja, und ich glaube, man braucht auch ein Stück weit bisschen auch den Impetus beziehungsweise das Sendungsbewusstsein. Ne? Ich bin ja jetzt auch schon etwas erfahrener, habe schon ein paar Narben auf meinem Rücken, genauso wie du auch. Und ich finde es einfach befriedigend, Wissen und Erfahrung dazulassen für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind oder in dem Bereich irgendwie was eine neue Erkenntnis suchen. Das finde ich einfach sehr, sehr befriedigend. Und da bietet uns die Technik ja heutzutage gut. Früher musste man im Prinzip Bücher schreiben, um irgendwie etwas zu hinterlassen. Und heute kann man das ja digital auch sehr, sehr schön machen. Ne?
Ja, richtig. Ja. Also du sprichst aber hier einen ganz wichtigen Punkt an. Ich sage immer, es muss dir Spaß machen.
Ja.
Podcasten macht mir Spaß, deswegen habe ich es durchhalten können. Ja. YouTube-Videos zu machen, ich habe da ja auch so Folgen, wo ich so einen verrückten Manager spiele. Das macht mir einfach Spaß. Ja. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich es nicht durchhalten. Deswegen hatte ich auch ganz lange mit Social Media ein Riesenproblem, weil ich dachte, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich verbinde es auch momentan immer eher mit, also wir sind hauptsächlich auf LinkedIn und ich habe mich lange gesträubt mit diesen TikTok-Geschichten. Aber ich habe halt vor 5 Jahren meinen ersten Mitarbeiter, der mich der jetzt auch bei mir extrem viel macht, der Alex, der kann das YouTube-Spiel auch viel besser als ich. Ich bin ihm da sehr dankbar, weil er eigentlich alles macht. Ich stehe eigentlich dann nur noch vor der Kamera. Und das macht mir dann auch Spaß. Wenn ich mir aber jetzt überlegen müsste, ich müsste auch jeden Text da noch selber machen und diese Sachen, da hätte ich auch keine Lust mehr und dann würde ich es auch nicht durchziehen können.
Man wird mit der Zeit effizienter. Ich sehe es ganz gut. Also ich meine, ich mache natürlich auch, wird auch von meinem Team unterstützt. Was wir ja machen, ja den Longform-Content, also auf YouTube und auf Podcast und nutzen dann TikTok, Insta, Facebook, LinkedIn und die Shorts auf YouTube, die nutzen wir weil die Shorts ja auch sehr beliebt sind, so auf LinkedIn, ne? So snackable Content, sagt man ja auch, ne?
Richtig,
ja. Das nutzt man dann mehr so zur Promotion. Ja. Und da haben wir eine ganz gute Maschine so am Laufen auch. Ne? Ich werde natürlich auch immer wieder, sag ich mal, gefüttert so mit Snippets. Stelle aber fest, Bernd, dass wenn die Content-Pieces, die ich so generiere, aus dem Bauch, ja, aus meiner Erfahrung oder durch einen Impuls, den ich irgendwo kriege, auf einer Reise oder in einem Gespräch mit dem Klienten oder in einer Erinnerung vielleicht oder was auch immer, das sind die besten, finde ich. Ja. Also die so richtig aus dem Innern, aus den Eingeweiden sozusagen kommen. Und ich glaube auch tatsächlich, klar, du kriegst über gewisse Techniken, du kriegst die Aufmerksamkeit. SEO ist zum Beispiel ganz wichtig. Wir haben ja auch die viele Blogartikel live und so. Das ist schon alles ganz wichtig und das verfängt auch. Und trotzdem denke ich immer nochmal, dass der Leser das dann trotzdem nochmal merkt, kommt das jetzt irgendwie wirklich richtig aus deiner Seele oder spulst du so ein Stück weit ein Programm ab, was wir auch ein Stück weit auch machen müssen. Ne? Wir sind ja auch keine Maschinen in dem Sinne, dass uns immer, sag ich mal, dieser geniale Gedanke kommt.
Nein, es muss gar nicht der geniale. Du hast vollkommen recht. Du musst eigentlich mehr wirklich auch diese Geschichten erzählen können. Also gerade wenn du die Erfahrung hast, dass du erfahren hast, in der Geschichte erzählst und daraus dann sagst, und deswegen halte ich diese drei Tipps für besonders gut.
Genau. Ich hatte zum Beispiel gerade, weil du ja auch so viel Führung machst, ich habe auch so Führungsseminare schon gemacht. Was ich immer spannend finde, ist so junge Führungskräfte zu begleiten, die aus der Expertenrolle in die Führungsrolle reingeschmissen werden.
Richtig, genau.
Der uralte Fehler, ich mache den besten Experten zur Führungskraft und dann habe ich zwei Fehler gemacht, ja. Erstens habe ich den super Experten verloren, ja, und die schlechte Führungskraft produziert, ne? Also das wird ja auch oft unterschieden. Und da habe ich letztens einen Inhalt gemacht und zwar zum Thema Pseudo-Leadership. Und da würde ich mich auch mal deine Meinung auf das auch schon vorgekommen. Und zwar hatte ich mal Erfahrung gemacht mit jemand, der hat immer alles so ganz partizipativ aufgesetzt, ne? Also wurden immer riesige Runden gemacht und alles wurde diskutiert und hin und her und abgewogen und so weiter. Jeder fühlte sich irgendwie gehört. Und am Ende hat er dann das gemacht, was er wollte. Das geht dann so zwei, dreimal gut, ne? Und wohin es dann geht, ne, ist klar. Und das war jetzt, sag ich mal, auch so eine Geschichte aus der eigenen Erfahrung, habe ich richtig gemerkt, der hat richtig verfangen, der Post. Aber würde mich auch mal so dein Input dazu interessieren, zu solchen spezifischen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man vorher dem Team sagt, wie werde ich entscheiden oder wer wird entscheiden. Wenn ich also von vornherein sage, ich werde das entscheiden, aber ich will euch hören. Ich will eure Meinung dazu sagen, um eine Entscheidung zu treffen. Dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man auch.
Erwartungsmanagement, ne?
Soll jeder mal sagen, wie würde er entscheiden und darauf basiere, mache ich die Entscheidung. Oder ich gehe in eine Sache rein und sage, es geht jetzt darum, welche Farbe wir irgendwo für einen Raum machen. Das machen wir in einer ganz anderen Art der Entscheidung. Das entscheide nicht ich, sondern entscheiden wir im gemeinsam, also Mehrheitsentscheid. Und dann gibt es andere Entscheidungsformen. Nehmen wir mal an, wir wollen ein neues Software-System einsetzen. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der sich richtig tief damit beschäftigt. Und dann kann ich ihm auch sagen, ja, pass mal auf, ich unterstütze dich bei deiner Entscheidung. Die letzte Entscheidung triffst du, weil du am tiefsten drin bist. Mhm. Aber ich möchte, dass wir das in der Gruppe besprechen. Du hörst dir jeden an, du hörst dir auch meine Meinung an. Aber ich sage im Voraus schon, die letzte Entscheidung trifft dieser Experte, und ich unterstütze ihn, weil ich glaube, dass er die richtige Entscheidung treffen wird, weil er so tief drin ist und ich dieses Vertrauen habe, dass er das auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen macht. Also das Entscheidende, glaube ich, bei solchen Entscheidungsprozessen, das Entscheidende bei einem Entscheidungsprozess, genau, ist, dass ich vorab meiner Mannschaft auch wirklich sage, wie werden wir entscheiden? Was ist das Prozedere? Und dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass man da mal in einer großen Gruppe, jeder wird gehört und so weiter. Wenn das allerdings zum Laberverein wird und dann nachher der Chef sowieso macht, was er will, dann kommt das nicht gut an.
Das ist genau der Punkt. Also das ist eigentlich die sicherste Form, die innere Kündigung zu provozieren. Ne?
Ja. Also weil quasi so zu tun, du kannst ja mitentscheiden, aber eigentlich kannst du gar nicht mitentscheiden. Das ist dann unfair.
Das ist der Punkt. Das ist eben etwas, was ich Pseudo-Leadership nenne. Ne?
Ja.
Nee, sehr gut. Ja gut, jetzt sind die Zeiten, wie sie sind. Und die Limiting Factors sind auch da und die Inder sind alle ganz heiß. Das ist ja alles ganz prima, aber irgendwie müssen wir ja trotzdem hier zu Potte kommen in Deutschland, in Europa. Was wären denn so drei Tipps, die du den mittelständischen Unternehmern mitgeben würdest, damit es einfach weiter erfolgreich sein kann?
Ja. Also das erste, meiner Ansicht nach ganz wichtiges Thema, du musst raus aus dem Operativen.
Ja.
Du musst dein Geschäftsfeld kennen und du musst auch hin und wieder tiefer reingehen, aber dein Unternehmen muss im Tagesgeschäft ohne dich laufen. Warum ist das so wichtig? Weil es sich so viel verändert momentan. Irgendjemand muss ja quasi den Kopf aus dem Ding rausstecken und schauen, was passiert denn momentan?
Ja.
Wo muss ich momentan, passiert mit künstlicher Intelligenz so viel? Was für einen Einfluss hat das auf mein Geschäftsmodell?
Ja. Ja.
Was können wir übernehmen? Auch finde ich bei künstlicher Intelligenz zum Beispiel extrem spannend. Es gibt keine Experten da draußen. Kann es ja gar nicht geben, wie so schnell, wie sich das ändert. Das heißt, alle dödeln nur rum. Jeder probiert aus. Also probier aus. Aber dazu musst du die Zeit haben und die Muße. Die hast du nur, wenn du aus deinem operativen Tagesgeschäft dich auch rausziehen kannst. Auch wirklich diese Zeit dir nehmen kannst. Die zweite Sache ist, achte drauf, dass du eine sehr vertrauensvolle Kultur aufbaust in deinem Unternehmen, wo du Verantwortung auch wirklich an die richtigen Leute abgibst und die machen lässt, weil die Zukunft, wir brauchen intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Die extrinsischen, die brauchen wir eigentlich, das funktioniert nicht mehr. Und zwar deswegen, weil das alles automatisiert wird. Ich brauche Leute, die mitdenken, die richtig mitdenken. Die müssen also angekoppelt sein an das, wofür mein Unternehmen steht, wo die Unternehmensvision hingeht. Darüber muss ich sprechen, darüber muss ich mit mir die richtigen Leute suchen. Das ist deine Kernaufgabe nachher. Nicht operativ, sondern in der Richtung unterwegs zu sein. Also die Augen aufzuhalten. Das ist, glaube ich, und da die Zeit zu haben, für sich zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Kernpunkt. In dieser Zeit, wo sich alles Mögliche verändert momentan.
Hast du noch einen dritten?
Ich glaube, Sicherheit der eigenen Mannschaft zu geben. Selbst wenn es mal, wenn man denkt, oh Gott, jetzt ist der, wir haben den und den großen Auftrag verloren und so weiter. Du stehst auf der Brücke. Du hast auch, wenn du es richtig gemacht hast, den Überblick. Du weißt, wo es hingehen soll. Es ist deine Aufgabe, Ruhe im Team so reinzunehmen, dass die Leute vernünftig arbeiten können und auch daran glauben können, dass das die richtige Richtung ist. Wenn du selbst rumschlotterst und sagst, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr weiter, ja, dann ist so Holland in Not. Das wird nicht funktionieren.
Sehr gut, Bernd. Sehr, sehr inspirierend. Denn dann wirst du an und für sich dann auch vom Manager zum Leader, ne?
Richtig.
Wenn man das befolgt, was du gerade sagst, also aus dem Tagesgeschäft raus.
Der Unternehmer muss der Leader sein. Wenn nicht der, wer sonst in dem Laden? Ja,
aber wie gesagt, wenn er nur da rumwurstelt, ne, und wuhlt, dann ist es schwierig, Leader zu sein. Ja. Auch das schöne Bild mit der Brücke. Wenn du nur im Maschinenraum stehst, dann ist keiner auf der Brücke.
Ne? Exakt.
Ja. Andere Sache, die du sagst mit der Kultur, ganz klar, also vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Blue Naranja, zu meiner Firma. Wir sind komplett virtuell organisiert. Ja? Komplett virtuell. 20 Köpfe, die sind über die ganze Welt. Da kannst du nicht mit Command und Control und externer, extrinsischer Motivation oder Druck arbeiten. Da brauchst du aus meiner Sicht eine Wertegemeinschaft. Ne? Und das merkst du dann auch sehr, sehr schnell, ob Werte geteilt werden oder eher nicht. Ne?
Und ja, es kommt noch was hin. Gerade wenn das wächst, da bist du ja auch momentan.
Ja.
Was ich bei vielen beobachte, ist, wenn dann was schief geht, dann ist die Tendenz bei vielen, und das ist bei Konzernen ja noch viel schlimmer, ist was schief gegangen, wir müssen Regeln einführen.
Ja.
Wir müssen Prozesse einführen. Prozesse sind ja durchaus berechtigt, aber vor allem mit Regeln muss ich höllisch aufpassen. Denn ich muss eigentlich, meine Überzeugung ist, ich brauche so wenig Regeln wie nötig. Warum? Weil jede Regel muss ich auch überprüfen. Kostet mich auch wieder Zeit. Ja. Und ich muss konsequent sein, sonst ist die Regel sinnlos. Ja. Ich halte es für besser, mit Prinzipien zu arbeiten.
Finde ich
das
auch.
Heißt, dass man für Prinzipien steht und nur für ganz, ganz wenige Sachen wirklich eine Regel braucht. Da sehe ich auch häufig, gerade bei Unternehmern, die, sagen wir mal, so ein bisschen Kontrollfreaks sind, diese Tendenz, und die ist ganz, ganz schwierig. Es gibt wenige Geschäftsmodelle, die nur auf diesen reinen Prozess- und regelbasierten Geschichten, was weiß ich, in McDonald's, ja.
Klar, wenn du Operational Excellence zu deiner zentralen Disziplin gewählt hast, dann ist das sicherlich so. Ne? Das
aber ist auch da muss ich ja sagen, es gibt ja jetzt schon in den USA, glaube ich, McDonald's, die vollständig automatisch sind. Das hat nichts mit Leadership dann zu tun. Die Leute, die du im Unternehmen hast, das sind keine Automaten. Da musst du über Prinzipien arbeiten. Das heißt, wenn du sagst, Qualität im Operativen ist bei uns ganz, ganz wichtig, dann brauchst du Prozesse, ja, aber dann musst du schauen, dass du möglichst viel automatisierst. Weil du brauchst die Leute zum Mitdenken. Alles andere, du wirst untergehen, lohnt sich langfristig nicht. Momentan sind wir in so einer Übergangsphase, aber langfristig brauchst du Leute, die mitdenken, egal auf welcher Ebene, ganz unten bis ganz oben.
Ja, genau. Ja, es ist so. Ja, vor dem Hintergrund, Bernd, ich würde mich ganz gerne bei dir bedanken für diesen Input.
Ich bedanke mich bei dir.
Ich bin froh, dass ich auf dich gestoßen bin. Wir könnten noch stundenlang jetzt ein bisschen plaudern, aber ich glaube, ich will ja gerne meinen Zuhörern und Zuschauern paar Nuggets mitgeben, und die hast du de facto heute geliefert, gerade zum Thema, ja, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus als Unternehmer, auch wie habe ich im Mittelstand, worauf muss ich achten, jetzt gerade im Mittelstand, wie du so schön sagst, zwischen 88 Mitarbeitern. Ach ja, eine letzte Frage hätte ich noch, du hast gesagt, du hast auch einen englischen Podcast, was hat es damit auf sich, warum auch noch ein Podcast in Englisch, und hat der dasselbe Thema oder ist das was ganz anderes?
Richtig, nee, hat das gleiche Thema. Hintergrund ist, ich war damals ich war weltweit unterwegs. Ich war auch weltweit für das Servicegeschäft zuständig, und das fehlt mir. Das ist das Einzige, was mir fehlt, diese internationale Geschichte. Deswegen habe ich mit dem englischen Podcast und auch vor allem im englischen YouTube-Kanal, mein englischer YouTube-Kanal ist größer als der deutsche, der ist nur noch nicht mehr monetarisiert. Da haben wir dieses Jahr angefangen. Das heißt, mit der Monetarisierung. Angefangen haben wir schon vor Jahren damit. Ich habe das immer nebenher gemacht. Hintergrund ist, dass wir zum Beispiel einen Videokurs haben, in Crashkurs Mitarbeiterführung in Deutsch. Und der wird jetzt gerade dann Ende des Monats, Anfang nächsten Monats auch ein Soft-Launch für den englischen Markt, englischsprachigen Markt. Und damit komme ich halt auch an Unternehmen wie jetzt das eine Unternehmen, was ich in Indien unterstütze, wo ich den Unternehmer wie auch die Führungsmannschaft unterstütze. Und das ermöglicht mir natürlich, so ein hybrides System aufzubauen mit Führungstrainings, die ich online habe, und gleichzeitig Online-Coaching oder Führungstrainings, wo wir Besprechungen über Teams oder Zoom haben. Und es gibt halt auch Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, die sagen, Mensch, super, wir wollen unsere Kultur verändern mit dem Bernd zusammen, mit dem Crashkurs und alles. Dann sagen die, aber ich habe jetzt Niederlassungen in den USA, und wie sieht's denn da aus? Ja. Da können wir jetzt nicht jemanden anderen nehmen, das ist ja auch blöd. Und dafür haben wir diese Sachen jetzt auch. Und
das macht auch Spaß. Ja, da mal Interesse halbe, weil ich auch sehr international gearbeitet habe über die Jahre bis zu meiner Selbstständigkeit. Wie gehst du da mit kulturellen Unterschieden um? Ne? Es wird USA oder auch Indien wird ja sicherlich sehr anders geführt als in Deutschland. Wie bringst du das mit ein?
Ja, also die Prinzipien, die ich verfolge, die sind überall gleich. Mhm. Und ich gehe auch speziell an natürlich die Firmen ran, die für die interessant ist, German Leadership, jetzt in Anführungsstrichen, wo man erstaunt ist, wie hoch angesehen nach wie vor Deutschland ist, was Prozesse und so weiter angeht. Und wenn du dann Ingenieur bist wie ich, hast du ein ganz anderes Standing. Ich habe am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, gesagt, oh Gott, nicht, dass die denken, jetzt kommt hier der nächste, der Führer oder sonst was. Diese Assoziation ist überhaupt nicht mehr da. Die war wahrscheinlich mal vor 30 Jahren oder sowas.
Ja, 40 Jahren.
Die ist gar nicht mehr da. Da ist eher, okay, das sind, wenn der auch noch ein Ingenieur war früher, das ist sehr direkt, aber ich bin ja eigentlich eher sehr empathisch in der Führung. Das gehört für mich zusammen. Das heißt, die ganzen Prinzipien, die ich habe, die kann ich auf die verschiedensten Länder nutzen. Wo ich Schwierigkeiten habe, das hatte ich aber auch damals schon im Konzern, was das wirklich ganz, da komme ich nicht so richtig mit zurecht, ist ja. Südkorea, China und Japan.
Aha.
Da,
Japan, hast du diese, wie nennt man das, Konsensgeschichte da, ne? Wird Ewigkeiten gequatscht, ne, bis jeder an Bord ist, ne?
Ja. Ich glaube, ich habe damals in meiner Zeit auch sehr vielen auf die Füße getreten, weil ich viel zu direkt war.
Ja, ja.
Da habe ich heute sicherlich ein bisschen was zugelernt, aber das wäre jetzt auch nicht mein Fokus. Mein Fokus ist zum Beispiel eher Indien, Südamerika, Nordamerika. Hier in Europa hast du viele auch Non-Native Speaker in den verschiedenen Ländern, wo man aber über Englisch reinkommt. Gerade die Kleinen, ob das jetzt Niederlande, die Skandinavier oder sowas, die können alle super Englisch. Also ja, hast du da viel Zeit dran, Marc, ne?
Benelux,
Osteuropa, der Nahe Osten, auch Südostasien kommst du mit der Art super rein. Und ich war jetzt im Urlaub in Südafrika. Ey, ich will da wieder hin. Ich brauche dringend einen Kunden in Südafrika.
Ja, das kriegst du hin.
Aber ich jetzt grad, genau.
Ich drücke dir die Daumen, Bernd. Also nochmal ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Eigentlich ja totaler Zufall irgendwie. Und danke auch für deine wirklich spontane Zusage und einfach diese Flexibilität. Du bist ja auch ein beschäftigter Mann. Freue mich, fühle mich geehrt und ja, auf bald.
Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss.
Ciao.